wollen noch danken. Vater, es danken wir dir heute Morgen, dass wir in dieser Welt Menschen sind, die Durchblick haben dürfen durch dein Wort und dass du die Ziele, die ganz großen, klaren Ziele, du in deinem Wort wunderbar uns deutlich gemacht hast und immer wieder deutlich machst. Und es ist uns auch heute Morgen wichtig, Herr, dass wir uns nicht dran gewöhnen, dass wir uns an diese Geheimnisse, die andere ja so gerne entdecken würden und glauben würden, wenn sie es nur könnten, dass wir nie uns dran gewöhnen, sondern dass wir immer wieder neu in ein Staunen hineinkommen und in eine tiefe, ganzheitliche Anbetung, wo unser ganzes Leben hineingenommen wird. Ich möchte dir jetzt danken für diesen Tag und für diese Morgenstunde, möchte dich herzlich bitten, dass du sie füllst, dass du ganz individuell das übersetzen möchtest in unsere Gedankenwelt hinein, Herr, so wie du das möchtest und nicht so, wie wir das gerne möchten. Und dann sind wir glücklich. Und dann hat dieser Vormittag einen Dienst für die Ewigkeit getan. Und das ist auch unser Anliegen und unsere Bitte. Amen. Amen.
Wir grüßen uns in dem einzig einen, aus welchem das ganze Schöpfungsall geworden ist und wir aus ihm. Wir freuen uns, dass wir für einige Tage uns in die Augen schauen dürfen. Ist wichtig. Das Thema für heute Morgen lautet große Gottesstunden. Und wir beginnen mit einer Frage: Was ist eine Stunde? Was ist eine Stunde? Eine Stunde ist ein Teilabschnitt von der Zeit, in der wir leben. Wenn ein Mensch geboren wird und einige Tage und Jahre existiert, dann hat er einen ganz kleinen Zeitabschnitt durchlaufen. Wenn auch nicht sehr bedeutend, schreibt doch jeder von uns seine eigene Geschichte. Und irgendwo steht dann in einem Buch geschrieben, Johannes Ullmann, von 1937 bis gelebt. Wenn das alles gewesen sein sollte, das war dann eine ganz kleine Staubwolke. Und je selbstbewusster und je aufgeblasener und je größer und vornehmer, je bedeutungsvoller ein Mensch dann gewesen sein mag, je größer ist dann auch die Staubwolke. Denn aus Staub sind wir geworden und zu Staub werden wir werden. Geschichte, ein jeder schreibt sie von uns mit. Geschichte ist der Ablauf von Ereignissen innerhalb der Zeit. Und wenn nun zu diesem geschichtlichen Ablauf unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod nicht etwas Außergewöhnliches hinzukommt, also wenn da nicht etwas Besonderes passiert, dann war das das Allertraurigste und das Erbärmlichste, was einem Geschöpf je passieren kann, nämlich geboren zu werden, um wieder zu sterben. Man kann die Geschichte eines Menschen mit einer horizontalen Linie vergleichen. Bei der Geburt schreiben wir mal, wir sind ja heute Morgen noch sehr frisch, wir können also noch etwas fantasieren. Wir schreiben bei der Geburt ein A, ziehen einen Strich und beim Tode schreiben wir B. Jeder Mensch durchläuft diese Linie, der eine etwas kürzer. Wenn wir bedenken, junge Leute sterben massenhaft auf der Straße und der andere etwas länger. Ja, wir haben also hier Geschwister unter uns, die sind über 90 Jahre. Das ist eine lange Wegstrecke. Aber wir wollen heute nicht über Geschichte unseres Lebens nachdenken, sondern über große Gottesstunden sprechen. Gottes Stunden ist immer eine Durchtrennung der horizontalen Geschichtslinie von A, B, und zwar von der vertikalen von oben nach unten. Und das, was sich da ereignet, wo diese beiden Linien sich kreuzen, an dieser Schnittstelle, das nennen wir dann eine Gottesstunde. Und solche Gottesstunden hängen immer mit Gottesoffenbarungen zusammen. Also noch einmal, Gottesstunden sind erfahrbare, erlebbare Ereignisse in unserem Leben. Eine Gottesstunde ist der Einbruch der göttlichen Dimension inmitten der Zeit. Der Einbruch von oben hinein inmitten der Zeit. Wir haben uns hier angemeldet für 8 Tage oder für 14 Tage. Ich weiß nicht, was für Zielvorstellungen wir haben. Also wir sollten nicht irgendwo hinfahren und etwas tun, wenn wir nicht genau wissen, was da eigentlich läuft und was wir da erwarten. Sonst gibt es große Enttäuschungen. Also wir haben uns ja angemeldet und wünschen das. Ja, was wünschen wir? Was wünschen wir? So hat es unser lieber Bruder Konrad gebetet, dass die Ewigkeit, die Unendlichkeit, die Dimension Gottes offenbar werde, und zwar inmitten der Geschichte, wenn wir hier eine Stunde oder 8 Tage hier absitzen. Wenn da nichts Außergewöhnliches in unser Leben hineinspricht, dann konnten wir uns eigentlich die Euro sparen. Oder bei der Rezession uns das Geld wiedergeben lassen. Das gibt's ja. Wenn die Veranstaltung nicht das hält, da wollen die Leute das Geld wieder haben. Woran mag das nur liegen? Woran mag das liegen? Vielleicht komme ich dann noch einmal darauf zu sprechen. Und es wäre wirklich echt traurig. Es wäre echt traurig, dass wir hier Stunden, Tage miteinander verbracht haben, ohne die Offenbarung des Allerhöchsten hinein in unser Leben. Also das wäre doch ein Jammer, ist das. Ich weiß, das klingt alles so etwas kompliziert, wenn ich sage, eine Gottesstunde ist die Offenbarung und die Durchdringung des Ewigen, die Dimension von oben nach unten und durchtrennt unsere Zeitgeschichte. Klingt etwas kompliziert. Ich will versuchen, diese Gedanken mit Leben zu füllen. Zuerst schauen wir uns einige Gestalten aus dem Alten Testament oder aus der Bibel an und dann wollen wir noch eine Blicke in unser persönliches Leben hineintun. Wenn Menschen den lebendigen Gott begegnen, dann ist das immer eine Gottesstunde, die ungeheure Veränderungen nach sich zieht. Was mag eigentlich der Abraham gedacht haben, als er seine Gottesstunde hatte und den Befehl erhält, ziehe aus, ziehe aus? Ja, wir denken, wir wollen mit Jesus in Berührung kommen. Das ist oft eine ganz entscheidende Angelegenheit, wo vieles sich in unserem Leben verändern kann und muss. Da spricht Gott in die Situation eines gottlosen Mannes wie Abraham hinein, ziehe aus. Aber nicht nur ausziehen, was war noch zu bedenken? Er sollte sein Vaterhaus verlassen. Ziehe aus, verlasse das Land, die Verwandtschaft und dein Vaterhaus. Da bricht es bei manchen schon generell zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Teil in Ur und Chaldea wohnen bleibt. Wird das gehen? Wird das gehen? Wenn Gott uns erreicht und aus seinem Wort uns anspricht, ziehe aus. Ich will dich in ein anderes Land führen. Abraham erlebte ja viele solcher Gottesstunden, Begegnungen mit dem Ewigen. Und tatsächlich, der Abraham zog aus und verließ Ur in Chaldea. Zuerst verhieß Gott ihm ein Land. Ich will dir zeigen, sagt er. Nichts weiter. Und dann wartete Gott. Wird Abraham ausziehen? Wir wissen nicht, wie lange er überlegt hat, wie lange er mit seiner Frau Sarah diskutiert hat. Sollen wir, dürfen wir, können wir, was sollen wir tun, wenn Gott uns einen Weg zeigt? Was machen wir eigentlich? Ja, als Abraham seine Füße in Bewegung setzt, spricht Gott wieder zu ihm. Wieder eine Gottesstunde und wieder offenbart er sich. Und da sagt er zu ihm, ich will dir nicht nur zeigen, sondern ich will dir das Land geben. Diese Verheißung war gebunden an Gehorsam. An Gehorsam. Ich will dir zeigen. So genau ist es bei Gott, wenn er etwas verheißt. Später hört Abraham auch einmal nicht auf Gott. Da hört er auf seine Frau. Er entschied sich für die Hagar und zeugt mit ihr den Ismael. Kann es sowas geben, dass wir auch manchmal nicht auf Gott hören? Kannst du es auch geben? Ich habe also hier die ältere Generation vor uns. Die müssen es eigentlich wissen, was wir Fehlentscheidungen wir oft treffen. Das hat große Konsequenzen. Bei Abraham war die Konsequenz, dass er 13 Jahre nicht mehr mit ihm redete. Ja, hier kann man erstaunliche Parallelen sehen, bis hinein in unser Leben. Das ist ein ganz schlimmer Zustand im Leben eines Gläubigen, wenn Gott nicht mehr redet. Zwar lese ich die Bibel, ja, ich sitze sehr fleißig und sehr treu in den Versammlungen und bete und Gott schweigt. Registrieren wir das noch? Kriegen wir das noch mit, ob Gott mit uns redet? Oder sind wir so weit abgestumpft, dass wir das gar nicht verspüren? Da ist die Tradition oft ein Totengräber. Wir gewöhnen ja uns an allem. Und eine lichtvolle Gewohnheit, das ist manchmal noch schlimmer. Wir sitzen also als Tradition in den Versammlungen, aber sind schon längst tot gepredigt. Schon längst tot gepredigt. Also, liebe Geschwister, ich weiß nicht, ich komme noch nicht so lange hier auf diese La Höhe, aber es gibt Geschwister, die kommen schon 30, 40, 50 Jahre. Kann das sein? Tot gepredigt. Läuft einzig ab. Läuft ab. Das Wort, die Energie Gottes, die Gegenwart, erreicht uns nicht mehr, spricht uns nicht mehr an. Und das andere, ja, das ist auch wahr. Wenn Gott mit uns redet, dann machen wir trotzdem, was wir wollen. Gibt's das? Gibt's auch. Allerdings werden wir dann blockiert und vernehmen überhaupt nichts mehr von dem Reden Gottes. An dieser Krankheit leiden sehr viele Kinder Gottes und ganze Gemeinden gehen daran zugrunde. Natürlich läuft der Form nach alles ab, sehr glänzend, sehr lichtvoll, aber es lebt nicht. Es lebt nicht. Und in manchen Kreisen, muss ich sagen, also das ist eine Temperatur wie in einem Kühlhaus. Wie in einem Kühlhaus. Da spürt man, wenn man eine Versammlung anschaut, da ist ja jede Versammlung hat eine Ausstrahlung. Das spürt man doch. Was lebt denn eigentlich? Wir sitzen doch nicht nur ein paar Stunden hier ab, sondern unser Innerstes ist eigentlich ausgerichtet, geprägt zu werden von dem, was nicht zu dieser Erde gehört, was übrig bleibt, wenn wir hier abtreten. Aber dass wir oft gar keine Veränderung wollen und auch gar nicht bereit sind, wenn jemand in unser Leben hineinredet, das ist schon ein erschütternder Tatbestand. Die Spur ist oft so tief, in der wir uns hin und her bewegen, dass wir gar nicht oder uns auch gar keine Gedanken mehr machen, Gott könnte uns einen anderen Weg führen oder auch, dass wir das Wort einmal anders verstehen könnten, ist alles fest, alles fest. Und deshalb habe ich ja neulich einen Satz geprägt, im Alter lebt man nicht mehr. Von wegen, dass wir im Alter leben. Im Alter wird man gelebt. Und zwar von dem, was 10, 20, 30, 40 Jahre zuvor praktiziert und gelebt worden ist. Da bekam ein älterer Bruder fast einen Ohnmachtsanfall. Da sagte, du meine Güte, liebe Geschwister, ich meine, der Satz ist nicht so was für Ältere, sondern für jüngere Leute. Die haben noch eine Chance, umzudenken. Bei uns, ich sage manchmal, in 50 Jahren ist fast alles gelaufen. Fast alles gelaufen. Die Denkstrukturen, unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein, das ist so tief eingeschliffen. Ja, da kann der sagen und die sagen, wir hören vorbei. Ich sage totgepredigt. Totgepredigt, Gottes Sohn ist das Gegenteil.
Da kann man sich vorsorgen. Also man, das ist nicht zwangsläufig, dass das bei jedem Alten so ist, sondern man kann davor sorgen, dass das nicht so geschieht.
Das ist ein guter Einwand. Ja. Also wenn der Herr noch uns 10 Jahre, 15 oder 20 Jahre schenken sollte, dann fangen wir heute an. Das ist Vorsorge, Konrad. Aber konsequente Vorsorge. Ja. Konsequente Vorsorge. Ja, da muss ich also mich selbst einmal hinterfragen lassen. Irgendwo in Süddeutschland, in einer Stadt, in einer großen Kirche, hatte ich mehrere Dienste. Da kam ein älterer Bruder zu mir und sagte, Bruno Ullmann, also mein Leben ist geprägt von Zeugnis, und zwar schriftlich und mündlich. Ich gehe schon Jahrzehnte in den Altersheimen und verteile dort die Traktate und gebe dort Zeugnis. Ich sage, Gott segne Sie in diesem Dienst. Am nächsten Abend kam er zu mir und sagte, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht das ja gar nicht. Gott geht den Weg heute über die Auserwählung und nicht über alle. Und wenn das so ist, dann kann ich ja zu Hause bleiben. Verstehen wir? Der hatte mitgekriegt, dass Gott heute gar nicht alle will, sondern nur die, die der Vater dem Sohn gegeben hat und die eine Berufung hinein in die Christusleib haben. Aber wer hat schon die Liste und wer weiß, wer da dran ist? Und deshalb bezeugen wir ja dieses Evangelium den anderen und haben es nicht in der Hand. Nicht mal unsere eigenen Kinder können wir zum Glauben führen. Wir haben es nicht in der Hand. Wenn der Gott, der Vater der Herrlichkeit, in einen solchen Menschen Licht leuchten lässt, wenn er eine solche Gottesstunde schenkt, wenn er von oben herab die irdische Geschichtslinie durchtrennt und eingreift. Das haben wir nicht in der Hand. Der war tief enttäuscht. Ich saß in seinem Angesicht, es fiel alles zusammen. Ja. Oft hören wir auch die Meinung, dass das, weil da sich nichts bewegt, das liegt an der Vollmachtslosigkeit der Verkündiger, der Prediger. Wenn also der Einzelne oder ganze Gemeinden gleichgültig oder langweilig in der Bank herumsitzen. Dabei können wir oft die stärksten Kanonen auffahren lassen. Prediger mit den größten Wahrheiten. Was soll's? Wir laden uns die Leute ein, die den größten Erfolg haben. Wo Leute also wirklich zum Glauben kommen, die laden wir ein. Liebe Geschwister, wenn wir nicht bereit sind, unter der mahnenden Korrektur des Wortes unsere Lebensgewohnheiten an den zu übergeben, der unser Herr ist, spielen wir nur frommes Theater und verleugnen den Herrn, der uns eigentlich Allergrößtes, der uns einen unermesslichen, nicht auszudenkenden Reichtum gegeben hat, nämlich mit dem Christus zusammen das gesamte Weltenall zu besitzen, zu beerben. Vergessen wir das nicht. Gott zwingt niemanden, auch seine Kinder nicht. An den Gehorsam hat Gott die Offenbarung seiner Herrlichkeit gebunden. Da werde ich erinnert an das Wort, was der Apostel Paulus in Römer 16 schreibt. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, also festmachen zu vermag, im Glauben stabil zu machen, dem aber, der dazu fähig und das Vermögen hat. Und zwar vermag nach meinem Evangelium. Also paulinisches Evangelium ist in der Tat eine Botschaft, die uns stabil macht, die uns fähig macht, im Glauben auch Position zu beziehen. Nach meinem Evangelium von Jesus Christus nach der Offenbarung. Sehr wichtig. Paulus hat die Botschaft nicht aus sich selbst heraus und er hat sie auch nicht als Hypothek von den 12 Aposteln geholt, sondern Gottesstunden, wir kommen dann darauf zu sprechen. Offenbarung ist also die Lichtfülle des Ewigen hinein in die Zeitlichkeit und in seinem Leben hinein. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Nach der Offenbarung des Geheimnisses, was vor jeder Zeitbestimmung in Gott verhüllt war, vor den Äonen, verschwiegen hat. Jetzt ist es aber, es muss nicht nochmal eine Offenbarung mit uns geschehen. Nun ist es bekannt, nun ist es veröffentlicht worden. Seinen Heiligen, und zwar nach dem Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam. Das heißt also, der Glaube, der uns da zugeteilt wird, diesen eben auch umzusetzen, auswirken zu lassen. Glaubensgehorsam unter den Nationen. Ich bin also von oben bis unten bin ich durchdrungen von der totalen Gnade, das Evangelium der totalen Gnade. Aber ich möchte aber auch die andere Seite nicht unterschlagen. Diese Gnade, die uns geschenkt ist in dem Christus, hat eine ungeheure Konsequenz im Gehorsam. Ja, das andere ist bei Jona, ich sag mal, diese untreue Gestalt. Und trotzdem erlebte der Jona seine Gottesstunde. Wo erlebte der Jona seine Gottesstunde? Auf der Flucht, ja. Auf der Flucht und dann im Bauch des Fisches, ja. Und das ist, wenn man einmal dieses Gebet überlegt und durchdenkt, da muss man sagen, war das nötig, Jona? War das nötig? Was dieser Jona durchlebte, erst diese Stürme und dann dieses Loswerfen und dann über Bord kippen und ja, was ist mit diesem Jona da alles gemacht worden? Jedenfalls, in dem Bauch des Fisches lernt er wieder das Beten und er formuliert seine Gedanken, als meine Seele in mir verschmachtete, also als meine Persönlichkeit sich auflöste. Da hat er gar keine Chance. Es war gar nicht dran zu denken, dass er jemals hier aus dieser heißen Magenbrühe wieder herauskommt. Ja, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich, ach nein, wenn es mal richtig heiß wird, da gedenken wir auf einmal Jahwes. Es gibt also Kinder Gottes, die können sich jahrelang über Wasser, die brauchen überhaupt keine Nahrung. Ich weiß gar nicht, wovon dieser innere Mensch dann leben soll. Aber wenn es dann mal heiß wird, wenn also die heiße Magenbrühe dieses Fisches uns das Fell gerben will, dann gedachte ich Jahweh, und zu dir kam mein Gebet. Denn die auf nichtige Götzen achten und auf Idole ihre Hoffnung setzen, verlassen ihre Gnade und verspielen ihre Chance zu einer echten Gottesstunde. Nicht wahr? Das ist ja alles auch typologisch. Der Jona ist ja ein Vorbild für sein ganzes Volk. Es wird dann nicht nur mal einer schreien, sondern es wird mal ein ganzes Volk schreien, nicht aus dem Bauch des Fisches, sondern der Fisch, der hat Israel 48 wieder an Land ausgespuckt. So. Und nun ist aber Israel noch lange nicht neu geworden. Wann wird dieses Israel denn neu werden? Wann wird es neu werden? Die planen und überlegen und denken, sie können alles alleine machen. Nein, dieses Volk wird eigentlich ihre Gottesstunde, ja, wann wird Israel ihre Gottesstunde haben? Wann wird Israel das? Ja, wenn sie ihn sehen werden, der wiederkommende Messias wird ihre Herzen umwandeln. Und sie werden sagen, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Allerhöchsten. Dort haben sie ihre Gottesstunde. Viele sind auf der Flucht. Auch wenn sie in der Form nach ganz brav in den Versammlungen sitzen. Aber das sollten wir wissen. Irgendwo holt uns Gott ein. Irgendwo holt uns Gott ein. Wenn wir zu den Auserwählten gehören. Da war ich in Sibirien und hatte ein Frühstück mit einem jungen Mann, den ich nicht kannte. Und der Gastgeber hat ihn mir auch gar nicht vorgestellt. Jedenfalls merkte ich, er sprach Deutsch. Ich sagte, wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Deutschland. Ich sagte, und was wollen Sie hier in Sibirien? Ich bin hier geboren, sagte er. Ho, sagte ich, Sie sind hier geboren. Und wir kamen dann auch auf die Frage des Glaubens. Da sagte er, Glaube? Nein, das ist nichts für mich. Meine Welt ist Musik. Musik. Er hat wohl 4 Diplomen in Russland gemacht. Sehr begabt. Musik ist meine Welt. Ich kann also eine ganze Gesellschaft musikalisch unterhalten. Das ist meine Welt. Glaube müsste ich mir einreden. Er war aber dann immer zu den Versammlungen, war er. Da haben wir unsere Adressen ausgetauscht. Und als wir gingen, sagte ich, Johann, also eines möchte ich dir mitgeben. Du kannst überall hinreisen in dieser Welt. Du kannst alles sehen und betrachten. Eins möchte ich dir mitgeben, die Liebe Gottes wird dich irgendwo erreichen. So, und dann habe ich Ihnen noch eine russische Bibel hier zugeschickt und nach 2 Jahren, 22:30 abends, nachts klingelte es, sagt der Johannes, Gott hat Gnade gegeben, die Liebe Gottes hat mich erreicht. Die Liebe Gottes hat mich erreicht. Ja, man weiß, es müsste eigentlich in unserem Leben eine Veränderung geben, aber man schiebt auf, bis Gott sehr deutlich in unser Leben hineinspricht und unsere Wege durchkreuzt. Gottes Stunden in der Bibel, ich dachte auch an Nebukadnezar, hat er auch eine Gottesstunde gehabt. Ich sage, dieser hochmütige Fratz, der gesagt hat, das ist alles meine, habe ich abgebaut. Und hat gar nicht gewusst, dass das Gericht Gottes schon längst über ihn ausgesprochen war. Und dann schickte Gott ihn aufs Feld. 7 Zeiten. Können das 7 Äonen sein? Ich weiß das nicht. Eine sehr lange Zeit. Sehr lange Zeit. Es heißt nur am Ende der Tage. Also die Tage, die werden einmal zu Ende gehen. Tag macht nur Sinn, wenn es Nacht gibt. Nacht und Tag. Tage werden einmal aufhören, weil Nacht verschlungen sein wird. Am Ende der Tage, da heißt es, da hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor. Und mein Verstand kam wieder. Und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den, der durch alle Äonen existierende. Ist das ein Bekenntnis? Und was hat er dann noch zu sagen? Nach seinem Willen tut er. Da hat er es begriffen. Nicht nach unserem Willen, nach seinem Willen tut er. Und zwar mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was machst du eigentlich? Völlig überwunden. Nebukadnezar und seine Gottesstunde. Bei Maria, der Mutter Jesu, wird es noch deutlicher. Sie erlebt ihre Gottesstunde auch. Und zwar an der Begegnung eines Engels, aber im Besonderen in der Zeugung des göttlichen Samens in ihrem Leibe. Ich weiß nicht, ob ich darauf nochmal zurückkomme. An dieser Stelle sehen wir sehr deutlich das Hereinragen der göttlichen Wirklichkeit inmitten der Zeit. Im Speziellen betraf es das Leben der Maria. Und das, was damals, fast einmalig schien, das wiederholt sich in der Gottesen Offenbarung, wenn er Menschen aus dem Tod in das Leben ruft. Dort kommt die göttliche Energie in ein Leben hinein und zeugt mit uns, zusammen mit unserem Einverständnis, mit unserer Hingabe in uns, dieses göttliche, unvergleichliche Leben hinein. Aber das war nur ein kleiner Seitenweg. Ich wollte das nur andeuten. Da lesen wir, als die Zeit erfüllet ward, Zeit Chronos, Chronologie. Die Zeit läuft. Und als sie eine Erfüllung hatte, da sandte Gott von oben herab seinen Sohn und durchtrennte die Zeitgeschichte der Maria und auch unsere. Sonderbar, dass die Leute damals die Zeitgeschichte umgestellt haben mit vor Christus und nach Christus. Ich weiß es nicht, aber man muss sich das mal vorstellen. Ja, also da liegen einige zerlumpte Gestalten auf dem Feld, Menschen, die in der Gesellschaft überhaupt keine Nummer mehr hatten. Diese verkrachte Existenzen hielten Wache bei den Schafen mit der Nacht. Plötzlich wurden sie durch den Lichtstrahl Gottes erschreckt und ein Engel des Herrn stand bei ihnen und verkündigte eine große Botschaft. Euch Israeliten ist heute der Christus, der Retter, geboren. Das Große dieser Geschichte war ja, dass sie nicht nur zuhörten, sondern dass sie sich auch in Bewegung setzten und dabei die Feststellung machten, dass die verheißene Botschaft Wirklichkeit war. Sie fanden nämlich das Kind in der Krippe. Ja. Auch die zweifelhafte Frau am Jakobsbrunnen erlebte zur Mittagszeit ihre Gottesstunde. Vielleicht ging sie um 12, der größten Hitze ging sie raus. Das war ihre Zeitgeschichte. Und dort hinein traf das Wort des Christus. Dort trafen beide aufeinander. Und dort passierte es, dass ihr Leben neu wurde. Und dieses musste die Frau unbedingt weitersagen. Sie war so sehr erfasst, dass sie in die Stadt hineinrannte. Und dann lesen wir, viele glaubten, sie kam ja heraus aus der Stadt, um des Wortes willen, was Jesus zu ihnen geredet hatte. Und zu dieser Frau sagten die Leute, wir glauben nun nicht mehr, weil du zu uns von ihm gesprochen hast, sondern wir haben selber ihn gehört. Und nun sind wir völlig überzeugt, dass dieser wahrhaftig der Retter des Kosmos ist. Das war ein Zeugnis, was diese Frau den anderen gegeben hat. Sag mal, hat ein anderer je von uns erfahren, wovon wir schon jahrzehntelang erfasst und erfüllt sind? Bei dieser Frau war es eine ganze Stadt. Ob wir einen Menschen haben, dem wir unsere Gottesstunde bezeugen könnten? Thomas, das war auch so ein Typ, so ein aufrichtiger Zweifler, der hat gesagt, er könnt erzählen, was er wollt. Mein Glaube an den Christus geht nur über die Gestalt und meine Finger in seine Nägel male. Und ich denke, beim zweiten Mal hat sich unser Herr überhaupt nicht um die anderen Jünger gedreht. Da ging es generell nur um den Thomas. Er erreicht ihn hinter verschlossener Tür. Dort hatte er seine Gottesstunde. Als er seine Hände in die Nägel male legen sollte, ob er es getan hat, weiß ich nicht, und dort vor dem Herrn zusammenbrach mit dem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Ja, haben wir schon einmal, ich frage ihn mal, haben wir schon einmal so zusammengebrochen, gerufen vor Gott? Ist uns der Christus schon einmal so groß geworden? Sind wir schon einmal von seiner nie zu Ende denkenden Liebe und seinem uferlosen Erbarmen, seiner überwältigenden Gnade und Treue vor ihm zusammengebrochen? Sind wir schon einmal? Ich kriege eine Zeitschrift, Charisma. Das ist die größte charismatische Zeitung, die es in Deutschland gibt, von Düsseldorf. Und da stehen die ganzen Parolen drin und die ganzen Programme, die in Deutschland laufen. Also wo gebetet und zusammengekommen wird und Deutschland für Jesus. Und, ja, unter anderem auch manchmal Gebete. Dass der Herr uns doch in den Versammlungen berühren soll. Also ich mag diese religiöse Gefühlsduselei nicht. Was heißt das berühren? Darum geht's überhaupt nicht. Sondern, dass wir in der Gegenwart von ihm erfasst werden. Darum geht es doch. Dass wir nicht angeditschelt werden, sondern, dass das Zentrum unseres Seins von der Gegenwart des Allerhöchsten erfasst wird. Ja, und wir, naja. Gottesstunden verändern ein Leben. Und dort, wo uns der Herr in seinem Wort begegnet, bekommen wir ein neues Denken. ein neues Denken. In jenem Nachtgespräch macht der Herr dem Nikodemus klar, das kann doch kein Mensch denken, das kann kein Mensch denken. Wie soll das neue Leben denn in uns hineinkommen? Das kann doch kein Mensch denken. Wie kann das zugehen? Bei uns steht drin, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem, bitte Strich durch, von oben herab eigentlich. Nur von oben, von der göttlichen Wirklichkeit her, kann es sein, dass unser irdisches Leben durchdrungen wird von der göttlichen Dimension. Da laufen zwei junge Männer enttäuscht und niedergeschlagen von Jerusalem weg. Ein dritter gesellt sich zu ihnen. Die Geschichte mit dem gekreuzigten Jesus, die hat sich völlig aus der Bahn gebracht. Ja, der Fremde erklärt ihnen die Zusammenhänge und bringt Licht in die Dunkelheit. Also, Depressionen entstehen oft auch durch falsche Vorstellungen, die nicht korrigiert werden. Sie waren sicherlich depressiv, was da gelaufen ist. Sie hatten eine Vorstellung, dieser Herr wird einmal uns Israel von den Römern erlösen. Ja. Das war ihre Vorstellung. Und das ist wichtig, wenn wir zu Bibelrüsten oder irgendwo hinfahren, was haben wir eigentlich für Zielstellung? Weshalb fahren wir hin? Weshalb fahren wir hin? Aber sie waren total weg. Die haben gedacht, nun ist alles zu Ende, so total enttäuscht. Ja, da es Abend geworden war, nötigten sie den Fremden in einer Hütte mit einzukehren. Und dort erlebten die beiden Emmausjünger ihre Gottesstunde. In wenigen Versen, also wer diese Verse in Lukas 24 einmal zu Hause nochmal durchlesen will, das ist so kostbar. Da wurden ihre Augen aufgetan. Aha. Die waren Nachfolger Jesu. Ich weiß nicht, sind sie 3,5 Jahre mit hinterher gelatscht, sagen wir im Erzgebirge. Ja, hinterhergerannt. Ja, da wurden ihre Augen aufgetan. Und sie erkannten auf einmal den Auferstandenen. Im selben Augenblick verschwand er vor ihren Augen. Und weiter heißt es, brannte nicht unser Herz, als er uns auf dem Weg die Schriften öffnete. Sein Wunderbares. Ein Wunder. Ich liebe diesen Satz so sehr. Weil er eigentlich hineingehört in unser Leben. In jede Versammlung gehört er hinein. Brennt nicht unser Herz. Wie kommen wir eigentlich zu den Versammlungen? Ja, was hat Günter Desch mal gesagt? Wenn ich in die Kirche gehe und sehe die traurigen Leute, da denke ich manchmal, die gehen alle nur zu einer Beerdigung, ja. Was ist für eine Erwartung? Weshalb kommen wir hier? Die Gegenwart Gottes, sein Wort, den Zuspruch, ein Stück Verwandlung inmitten der Zeit zu erleben, zu erfahren. Ist das unser, brannte nicht unser Herz? Brennt unser Herz nicht, wenn wir zu einer Versammlung gehen? Oh, mal sehen, was der zu sagen hat. Ja, Ullmann kommt, hat Heilsgeschichte, der Gerd Herbst hat Israel. Sind wir alle schon fertig? Wissen wir alles schon. Ja. Brannte nicht unser Herz, als er uns auf dem Weg die Schrift öffnete? Ja. Also ich kann es nicht anders sagen. Epheser 5, stehe auf, du Schläfer, erwache aus den Toten. So ist das oft der Zustand in den deutschen Gemeinden. Also, der Schein kann auch trügen, aber ich habe oft die Feststellung. 50 Jahre Tradition, auch in großen Erkenntniskreisen ist das nicht anders. Man kann sich an alles gewöhnen, auch an die Zielvollendung kann man sich gewöhnen. Ja, gar nichts, brennt nicht. Brennt nicht im Herzen? Tja, es gibt nicht sehr viele gläubige Leute auf Erden, das wissen wir, im Gegensatz zur Masse. Und wo gibt es von den Glaubenden solche, die ein brennendes Herz für den Christus und sein Wort haben, die alles zurücklassen, um ihn zu erkennen und völlig in ihm erfunden werden, die alles zurücklassen? Was hat der Bruder Treusch gestern Abend gefragt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, trachtet zuerst. Ja. Da hat er dann gefragt, was hat eigentlich den Vorrang? Was hat eigentlich das Vorrang? Der Christus und das Evangelium, wenn wir früh zum ersten Mal mit Bewusstsein Luft holen? Was kommen uns da für Gedanken? Ihn zu preisen, dass auch dieser Tag eigentlich in seiner Gnade für uns bereitet ist und Wege für uns auch schon längst geöffnet sind, die wir gehen. Gib uns Augen, das zu sehen, oder haben wir uns nur mit uns zu tun? Dreht unser ganzes... Und wenn das so ist, als Kind Gottes, und im Alter, da ist ja dann das Bewusstsein nicht mehr so intakt. Das heißt, die Spannkraft lässt nach. Und dann bricht aus solchen Menschenherzen, ja, mein Leben dreht sich ständig nur um mich. Das kann man dann mit 70 Jahren kaum noch ändern. Verstehen wir. Im Alter wird ganz brutal das nach außen gekehrt, was jahrzehntelang im Innen vorher gelebt wurde. Ja, fremde Feuer, die können oft lichterloh in unseren Herzen brennen. Aber die Herrlichkeit seines Wortes, kann sie uns noch überwältigen in unseren Entscheidungen? Ja, ich weiß nicht, ist das gestern Abend gefallen? Der Zöllner, der Zachäus, der war auch religiös interessiert, er hat gedacht, die Figur musst du dir mal anschauen. Jesus von Nazareth. Tja, und dort hatte er seine Gottesstunde. Dort holte ihn der Christus runter und sagt heute, bist du dran. Also ich kenne ja nur die meisten hier, die hier versammelt sind. Also wenn wir nach 50 Jahren immer noch in dem Maulbeerbaum herumhängen, liebe Geschwister, dann verpassen wir wirklich Gottesstunden, Begegnungen dessen, der mit uns und durch uns seine Herrlichkeit darstellen will. Der Apostel Paulus hatte auch Gottesstunden. Und diese erste, die er hatte, die war vor Damaskus. Es heißt nicht, dass ich mich bekehrt habe, sondern Paulus schreibt im Rückblick, spricht er, es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Aha, so läuft's. Ja, und das ist also ein ganz drastisches Beispiel. Nun weiß ich nicht, mich hat ein Bruder attackiert, weil ich gesagt habe, der Saulus ist also vom Pferd gefallen im Sand, sagt der Bruder, steht überhaupt nicht da. Bruder Ullmann, nennen Sie nicht Sachen, die nicht in der Bibel stehen. Ich sagte, ich weiß nicht, wie er von Jerusalem nach Damaskus gekommen ist. Jedenfalls gelaufen ist er nicht. Entweder hat er einen Esel gehabt, ein Kamel oder ein Pferd. So, jedenfalls. Erst früh, wahrscheinlich sehr früh, ist er losgeritten. Von früh 4 Uhr. Ja, und auf dieser horizontalen, chronologischen Geschichtslinie von A bis B durchtrennt der Lichtglanz die Dimension Gottes sein irdisches Dasein. Es steht da, der Lichtglanz umstrahlte mich und ich fiel zu Boden in den Sand hinein. Ja. Bei Paulus wird uns sehr lautstark aufgezeigt, dass der geschichtliche Weg und die eingeschlagene Richtung mit Damaskus zu Ende war. Diese Gottesstunde war für ihn so umwälzend und so umwerfend, dass er zwei Fragen stellte. Zwei Fragen stellte er, wer bist du? Das ist die Frage nach der Gotteserkenntnis, mit wem habe ich zu tun? Und wenn das klar steht, es ist der Herr aller Herren, dann kann der Apostel Paulus ja sagen, für die vielen draußen gibt es tausende Herren, die sich von diesen Herren bestimmen lassen. Aber für uns gibt es nur einen einzigen Herrn, der Autorität hat, durch den das All geworden ist und wir durch ihn. Ist das so bei uns? Jedenfalls als das feststand, ich habe es mit dem Allerhöchsten, den einem Herrn zu tun, da kam noch eine Frage, was willst du, dass ich tun soll? Wann haben wir begonnen? 9:30? oder um?
Zehn.
Habe ich noch genügend Zeit, gut. Ja, also eine zweite Frage, was willst du, dass ich tun soll? Sicherlich gibt es keine Schablone. Aber wer diese Gottesstunde der Umkehr nicht erlebt hat, der wird nie erzählen können, was Gott in seiner uferlosen Liebe und in seiner überwältigenden Gnade und Barmherzigkeit an ihn getan hat. Auch später berichtet er noch einmal über eine Gottesstunde. Er wurde entrückt. Er wurde nach oben geholt, in den dritten Himmel. Und dort hörte er Unvorstellbares, was kein Mensch in Worte fassen kann. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen, nicht unter Israel. Hier ist eine Einschränkung. Israel ist Volksganzes zurückgestellt. Das Volk der Gottesoffenbarung ist unter der Decke bis heute. Bis heute. Es gibt nur ganz, ganz wenige in Israel. Unter den Nationen den unermesslichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Mir ist durch Offenbarung, noch einmal, das sind Gottesstunden. Liebe Geschwister, wenn wir in einer Versammlung sitzen oder zu Hause die Bibel lesen und uns wird das Wort lebendig, das sind Gottesstunden, kostbare Stunden. Halten wir sie fest. Jedenfalls, mir ist dies durch Offenbarung und Enthüllung, ist mir das Geheimnis des Christus bekannt geworden. Bei dem Lesen meiner Briefe könnt ihr mein Verständnis erkennen, was ich als Auftrag zu bezeugen habe. Geheimnisse, die vor Generationen und Äonen in Gott verborgen waren. Jetzt aber, 2000 Jahre sind vergangen. Und wo ist das Evangelium? Und wo sind die Heiligen, die diese Botschaft festhalten? Können wir mal suchen. Wenn das alles wäre, können wir vergessen. Aber es gibt nicht sehr viele. Das muss ich eindeutig sagen. Und diese Botschaft wird eine große Rarität. In der Verkündigung und in denen, die sie glauben. Jetzt aber darf ich sie als erster und einziger Apostel allen Heiligen zugänglich machen. Stunden der Gottesoffenbarung erlebte dieser Apostel. Und nichts davon hat er geheim gehalten und verschlüsselt. Ja, das, was wir hier hören, das dürfen wir nicht sagen. Auch nicht in den Gemeinden. Ja, das wurde dem Daniel gesagt. Das, was du gesehen, das versiegle bis in die allerletzte Zeit. Aber wir haben das Wort nicht versiegelt bekommen, sondern es zu bezeugen. Es wurde allen veröffentlicht und für jeden Einzelnen bekannt gemacht. Und in irgendeiner Stunde macht dann der Geist Gottes sein Wort und seinen Heilswillen auch in unseren Herzen lebendig und groß, dass wir niederfallen und staunen ihn an und anbeten ihn für seine Gedanken, Wege und Ziele. Wir könnten ja mit diesen Zeugnissen noch fortfahren, aber wir schauen und fragen auch mal noch ein paar wenige Minuten in unser persönliches Leben hinein, ob wir solche Gottesstunden, Stunden der Begegnung mit Gott kennen. Gottesstunden in unserem Leben durchtrennen und kreuzigen immer den Ablauf unseres irdischen Lebens. Gottesstunden durchtrennen immer und durchkreuzigen den Ablauf unseres irdischen Lebens. Das heißt, wir gehen dann in eine andere Richtung und leben nach einem anderen Programm. Besser gesagt eigentlich, wir leben einem anderen Herrn. Da hörte ich vor vielen Jahren, ein Gespräch von Brüdern zu, wie sie von der nahen Wiederkunft Christi sprachen. Zurückbleiben, habe ich gedacht, willst du nicht. Nein, wenn der Herr seine Gemeinde abholt, willst du nicht. Innerlich davon gebackt, schlich ich mich davon, ging in mein Zimmer, kniete nieder und übergab mein Leben dem Christus. 15 Jahre war ich alt. Ich habe viele solcher Gottesstundenbegegnungen des Lebendigen, des Ewigseienden erlebt. Dann hat mich jahrelang die Auseinandersetzung, wie wohl das Unternehmen Gottes ausgehen würde, fast in die Nervenklinik gebracht. Hier die einen für immer in die Hölle, in den Feuersee und die anderen in die Höhe bei den Christus. ein Neues Testament fast zerlesen, weil ich auch als Lehrling in den Pausen auf Arbeit darin forschte. Und dann nachts bei Kerzenschein, muss ich euch noch erklären, also wir hatten damals keinen Energieanschluss. Wir haben unseren Energieanschluss durch eine Wasserkraftturbine gehabt. Und das musste aber dann abends, musste das Wasser abgestellt werden, weil das Wasserreservoir nicht so groß war. Dann war ab 21 Uhr sowieso in unserem ganzen Fabrikgelände finster. Das ist eine wunderbar schöne Zeit. Da geht kein Fernseher, kein Radio, da geht nichts mehr, gar nicht. Ja, jedenfalls, ich habe das auch damals nicht vermisst, ich vermisse es auch heute nicht. Jedenfalls, bei Kerzenschein, ja, da öffnete der Herr sein Wort. Vielleicht habe ich hunderte Mal, vielleicht tausende Mal über diesen Text hinweggelesen. Aber in jener Nacht wurde es taghell. Gleich wie es in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht, ein jeder in seiner Reihenfolge. Ja, also die Herrlichkeit durchleuchtete mein Herz, ich stieg aus dem Bett, kniete nieder und dankte meinem Gott und Vater für die Endausgänge all seiner Wege. Ja, in meinem Herzen fing ein Feuer an zu brennen, das bisher niemand zu löschen vermochte. Das hängt ein klein wenig mit meiner Verkündigung zusammen. Ich wünschte es so sehr, vor allen Dingen den jungen Leuten, dass sie von diesem Evangelium erfasst werden. Keine größere Botschaft gibt es, die junge Leute motivieren kann und sie in die Gegenwart Gottes hineinstellen kann. Ja, mit 22 Jahren fuhr ich dann nach Berlin und da gab es noch keine Mauer. Und unter der vollmächtigen Verkündigung von Adolf Heller erlebte ich Gottesstunden, die waren bedeutungsamer und tiefgründiger, tiefgreifender als jene vor 7 Jahren, als mich der Herr zum Glauben rief. Wisst ihr, also ich kann es euch ja sagen, was für ein Feuer in meinem Herzen brennt. Es ist die Botschaft seiner allumfassenden, nie zu Ende denkenden Liebe Gottes, das leuchtende Gottesevangelium für die Rettung der Himmel und der Erde. Diese Kreuzesbotschaft ist Zentrum und Grundlage, auch Garantie, dass das so sein wird. Aber die meisten glauben Gott nicht und wollen auch den Himmel nur ganz allein für sich haben. Ich rede von den Glaubenden. Das hat schwere Folgen für den Richterstuhl Christi. Wisst ihr, es gibt Gottesstunden, die uns ein ganzes Leben lang begleiten können. Und dann gibt es aber auch andere Gottesstunden, wo wir von außen so sehr bedrängt und in die Zange genommen werden. Ich denke da besonders auch an den Jona. Es sind heilsame Gottesstunden des Zerbruchs, aber sie sind immer mit Gottes Offenbarung verbunden. Auch in meinem Leben gibt es solche Stunden und Situationen, wo nach außen alles zu zerbrechen scheint, wo man nachts aufschreit, dass finstere Mächte einen in den Abgrund hineinstürzen wollen. Ja, aber dahindurch hört man ganz deutlich das Sprechen Gottes. Als mir vor Jahren eine zentnerschwere Eisenwelle von einer Zwischendecke auf den Kopf fiel, meinte ich, das ist mein Ende. Ich stürzte zu Boden und wusste nicht, wie lange ich mein Bewusstsein noch hatte. Auch griff ich mit der Hand zur Schädeldecke, ob die Schädeldecke eingedrückt sei. Oder ich denke daran, dass ich so schwer erkrankt war, dass ich keine Gedanken mehr denken und das Gedachte auch nicht mehr aussprechen konnte. Ein Dreivierteljahr konnte ich nicht mehr reden. Ja, und wenn dann das Schluckzentrum noch befallen wird und man eigentlich das Ende so klar vor Augen hat und man Abschied nimmt von Frau, Kind, von Geschwistern, dann gibt es eine völlige und restlose Lebensübergabe an den, der über Tod und Leben verfügt. Solche Gottesstunden sind immer mit Korrektur, mit Beugung und Zerbruch, mit Umdenken und Neudenken verbunden. Da erzählte mir ein Bruder, der auch in der Verkündigung steht, Stalingrad. Nein, es war eine Kesselschlacht vor Moskau. eine Kesselschlacht. Er sagte, wir krochen alle zu viel nach vorne. Und immer wieder rechts und links knallte es. Und da sagte eine Stimme zu mir, Heinz, geh nach rechts. Ich wich aus, ging nach rechts. Der frei gewordene Platz wurde von einem anderen Kameraden besetzt und im nächsten Augenblick ein Aufknall, eine Explosion. Und die Granate hatte den Peter Lindner, so hieß sein Kamerad, zerrissen. An seiner Stelle, dort hatte er seine Gottesstunde. Aber ich sage manchmal, muss Gott eigentlich so tief in unser Leben hineinsprechen? Auch wenn viele der Meinung sind, dass der Mensch zu jeder Zeit und Stunde von neuem geboren werden kann, das ist ein Unfug, das gibt's überhaupt nicht. Das sind Gottesstunden. In Johannes 6 wird es sehr deutlich uns vor Augen geführt. Dreimal muss der Herr der Volksmenge sagen, dass niemand zu mir kommen kann und mir nachfolgen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn oder es wird ihm vom Vater gegeben. Beim dritten Mal schwirrten so viele ab, die waren eingeschnappt und wandelten nicht mehr mit ihm. Vielleicht sollten wir das noch auch mit sagen, dass Gottesstunden, sie zu vertrödeln, zu verpassen und zu versäumen, wenn er uns dann zum Glauben gerufen hat, diese Stunde können wir nicht heraussuchen, das ist Gottesstunde. Aber dann gibt es Stunden der Gottesoffenbarung in unserem Leben und die können wir auch manchmal versäumen und auch manchmal vertrödeln. Ja. Und also das zu tun, zählt zu den traurigsten und erschütterndsten Erinnerungen. Die Schrift spricht von Gelegenheiten, Zeitpunkte. Und nun ist das bei uns in der Übersetzung die einzige, die darauf Rücksicht oder die darauf sich bezieht, ist die konkordante Wiedergabe. Sie nennt nämlich die beiden Worte Chronos. Chronos ist die Zeitgeschichte von A bis B. Und da gibt es einen Kairos. Von oben nach unten. Das ist nochmal ein Zeiteinschnitt innerhalb der horizontalen Geschichtslinie. Und beide Wörter werden in unserer Bibel immer nur mit Zeit übersetzt. Ja, da wir nun Zeit haben, lasst uns Gutes tun, steht gar nicht da. Da Gott uns Gelegenheit gibt, Kairos, Augenblicke im Alltag, wenn die Zeit abläuft, schenkt er uns Termine, Minuten, eine Viertelstunde, die sollten wir nicht überhören. Kaufe die Gelegenheiten Gottes. Kairos, wenn er uns anspricht, wir können doch nicht die Zeit auskaufen, die Zeit ist böse und sie steht unter der Verwaltung und Autorität des Gottes, dieses Äons, das ist Satan. So ist das. Und innerhalb dieser bösen Zeit lässt Gott uns geöffnete Himmel werden und spricht aus seinem Wort uns an. Kairos, Termine. Ja. Wenn wir diese nicht beachten, schneiden wir uns selbst von der Quelle der Gottesoffenbarung ab. Verpasste und versäumte Gelegenheiten, wo Gott mit uns reden wollte. Auch wo wir vielleicht gesagt hätten, du solltest mal 3-4 Tage zu einer Bibelrüste fahren. Das wäre sehr, sehr dringend, wäre das. Mal rauszukommen aus diesem Trott, ständig zu denken in den Dinge des Alltages. Also ich rate wenigstens alle 2 Jahre, mal 8 Tage restlos weg von zu Hause. Bibelrüste mal. Ja, also, wer kennt das nicht? Dass Gott mit uns einen Weg hat und wir haben es nur mit uns zu tun. Wer kennt das nicht? Wir sollten sehr offen sein. und wo wir uns dann in Bewegung setzen sollten, um das Band auch der Gemeinschaft zu pflegen. Da waren wir irgendwo unterwegs, waren eingeladen zu einem Geburtstag. Da ging die Tür auf, da kam eine 92-jährige alte Schwester herein. Und bei dem Begrüßen sagte sie: Johannes, weißt du es noch? Vor 7 Jahren hatte ich in der Hasenheide meine Gottesstunde. 85 Jahre. Müssen wir denn 85 Jahre unser kostbares Leben vertrödeln? Gottesstunde. Dort habe ich meine Gottesstunde gehabt. Und sie ist heute 98 und so lebendig im Glauben, also es gibt schon Wunder der Gnade. Die Welt und die Zeit, in der wir leben, steht unter dem Prädikat böse. Das wissen wir und erleben wir zu Genüge. Wir sollten aber die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, im Gespräch und in vielen anderen Möglichkeiten nutzen, sie auskaufen, dann werden solche Begegnungen und Erlebnisse, wie sie uns der Herr auch hier, es könnte ja sein, ich kenne nicht alle, aber es könnte sein, dass einer sich angemeldet hat, geh mal zu Pfingsten, habe ich nichts vor, gehe ich mal vielleicht. Es könnte sein, dass sie hier ihre Gottesstunde haben. Das könnte sein. Die Liebe Gottes drängt dazu. Ja, er will uns Gottesstunden schenken. Und nehmen wir diese Anregung mit und werden wir empfindsam, wenn Gott mit uns reden will, und vergessen wir das ja nicht. Das sind immer Gottesstunden, die größten, die wichtigsten und die wertvollsten Stunden in unserem Leben. Der Herr segne sein Wort. Ich bete noch mit euch. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich in deiner Größe und Herrlichkeit einmal in deinem Christus vor 2000 Jahren geoffenbart hast, aber dass du dies auch tust durch dein geschriebenes Wort. Wenn wir uns versammeln in deinem Namen, dann bist du da und dann trauen wir dir es zu. Und dein Heiliger Geist hat das Vermögen, das Wort in unser Herz hineinzusprechen. Und es so zu sprechen, dass wir es auch verstehen. Wir sind gemeint und wissen, wir sind nicht nur gemeint, sondern unendlich geliebt und werden für dich gebraucht, unersetzlich, unaustauschbar, als Glieder an dem Leibe deines Christus. Hab Dank, dass du die Himmel oft aufreißt und dich offenbarst in unser Leben hinein. Wir danken dir für jede Stunde, für jeden Augenblick, wo uns bewusst wird, dass du nicht nur bei uns, sondern dass du in uns Wohnung genommen hast. Und so dürfen wir dir unser Leben in all dem Auf und Nieder, dem Hin und Her anbefehlen. Du hast es nach droben angelegt. Du hast aus der Unendlichkeit hineingeleuchtet in unseren sterblichen Zustand und hast es mit dir und deinem göttlichen Leben eins gemacht. Wir danken dir, dass wir dich rühmen wollen, solange du uns hier unten da sein lässt. Auch die kommenden Stunden und Tage und Jahre, die du uns hier noch sein lässt, gebrauche, dass wir sie nicht versäumen, sondern dass etwas hinausleuchte in die Tiefen und Weiten der Schöpfung, die auf Erlösung wartet. Wir preisen dich für dein Tun. Amen.